Willkommen beim Podcast von The Female Traveler. Hier geht es um die Geschichten von Frauen, die reisen. Um ihre kleinen und großen Abenteuer, um Erfolgserlebnisse und Rückschläge. Wie uns eine Reise verändern kann und was so toll daran ist, alleine unterwegs zu sein. Freu dich auf spannende Interviews und persönliche Erfahrungsberichte. Mein Name ist Sarah Glöckner. Schön, dass du zuhörst. In dieser Folge spreche ich mit Paulina, die kürzlich einen Rekord hingelegt hat. Sie ist die schnellste Frau, die den Te Arawa Trail in Neuseeland zurückgelegt hat. Und zwar in der Kategorie Unsupported. Das heißt, sie hatte keine externe Hilfe. 3000 Kilometer in 54 Tagen, was eine krasse Leistung. Wir sprechen darüber, wie sich ihr Körper in dieser Zeit verändert hat, was sie in Zukunft alles noch vorhat und wie sie überhaupt dazu kommt, sowas zu machen. Viel Spaß bei dem Gespräch. Liebe Paulina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, voll cool, dass du vorbeigekommen bist. Wir sitzen nämlich bei mir in Köln im Wohnzimmer. Du wohnst auch in Köln, hast aber gesagt so, können wir uns bei dir treffen? Ich bin noch im Umzugsstress.
Richtig, bei mir sieht es noch ein bisschen wüst aus. Nächste Woche ist es dann hoffentlich fertig, wenn die Küche steht. Aber deswegen war ich froh, dass ich auch hierher kommen konnte.
Wir sprechen heute, oder ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über deinen Rekord, ich nenne es Weltrekord, weil ich finde, es hat den Namen durchaus verdient, ein Weltrekord ist. Du hast nämlich die, und jetzt schmeiße ich hier ein bisschen mit Fremdwörtern um mich, fastest known time. Also die schnellste bekannte Zeit,
ja.
Könnte man es vielleicht übersetzen, auf dem Te Araroa Trail in Neuseeland zurückgelegt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, das ist richtig. Und zwar ist der Te Araroa ein 3000 Kilometer oder ein bisschen mehr als 3000 Kilometer langer Fernwanderweg, der einmal die komplette Länge Neuseelands abdeckt. Dem bin ich in Schnellstzeit durchgelaufen, könnte man sagen, mit knapp 60 Kilometern pro Tag. Fastest Known Times ist, glaube ich, eigentlich mehr in den USA bekannt. Ist so seit einigen Jahren ist das halt quasi eine Seite und ein paar Menschen, die solche Rekorde auf Trails mittlerweile auch weltweit sammeln. Und ich bin da eben vor ein paar Jahren durch Zufall drauf gestoßen. Und dann ist so über die Jahre die Idee gewachsen, ob ich das nicht selber hinkriegen würde. Auf dem Te Araroa ist das jetzt noch nicht so oft passiert, gerade von Frauen. Deswegen habe ich die Chance genutzt und mal versucht, was eigentlich so möglich ist und was mein Körper so leisten kann.
Also, du warst die schnellste oder bist jetzt die schnellste Frau, die diese 3000 Kilometer gelaufen ist. Also schon gewandert größtenteils, oder?
Ja, ja.
Auf schnell jeden Fall, gewandert.
Genau. Nee, das muss ich auch selber korrigieren. Gewandert. Also ich nenne es gerne Speedhiking, weil es, glaube ich, schneller als der Durchschnitt ist. Aber schon so 90% der Zeit bin ich gegangen und nicht gelaufen. Das war eher die Ausnahme dann, wenn es mal entspannt bergab geht. Aber ich hatte ja auch immer noch ein paar Kilo auf dem Rücken.
Ja, kommen wir gleich auch noch zu, genau zu deiner Ausrüstung. Also du bist diesen Trail in was? 54 Tagen, 9 Stunden und 48 Minuten gelaufen.
Richtig.
Dann gibt es aber auch noch Unterschied zwischen supported, self-supported und unsupported. Das muss man, glaube ich, auch noch wissen bei diesem Thema.
Genau.
Du bist diesen Trail jetzt self-supported gelaufen. Das heißt, du hast dich selbst verpflegt. Du hattest deine Sachen mit dabei und hast selbst für dich gesorgt unterwegs.
Genau, also ich hatte keine von mir selbst organisierte Hilfe von außen quasi. Ich konnte für mich selber alles unterwegs organisieren, durfte dann auch theoretisch Hilfe von Trail Angels oder so annehmen und mir natürlich Unterkünfte und so weiter buchen. Aber genau diesen self-supported Attempt hat tatsächlich keine Frau vor mir versucht. Deshalb hatte ich theoretisch auch keinen Zeitdruck, aber habe trotzdem auch versucht, die supported Zeiten zu überbieten. Und das hatten tatsächlich schon ein paar Frauen vorher gemacht, die dann eben so eine kleine Crew zusammengestellt hatten, die dann unterwegs helfen. In der Regel das Gepäck tragen, dein Camp schon mal vorbereiten, Essen und Trinken bereitstellen, sodass man wirklich eigentlich nur noch laufen muss. Das sind dann aber auch wirklich eher meistens Läufer und Läuferinnen.
Aber die haben ja trotzdem länger gebraucht als du, oder?
Ja.
Also das muss man ja jetzt mal ganz klar sagen. Ja, das
stimmt.
Das ist ja schon krass. Ich weiß nicht, also du weißt es ja bestimmt. Was ist die schnellste Supported Time?
Das sind, glaube ich, 57 Tage und noch was.
Ja. Und ja. Du bist 54, alleine.
Genau, ja.
Das ist schon krass.
Ich dachte, wenn schon, denn schon.
Ja. Also, ja, krass. Mal ein paar Zahlen. Du bist durchschnittlich, was, ungefähr 56 Kilometer am Tag
genau? Genau, sowas um den Dreh.
Und der längste Tag waren aber dann 87 Kilometer.
Mhm.
Du bist immer so plus minus 14 Stunden am Tag gelaufen.
Ja, genau. Wird auch hinkommen ungefähr. Mhm.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, 4000 Höhenmeter war das meiste an einem Tag.
Genau, das war der Rekord quasi. Meistens waren es aber etwas weniger.
Na gut, aber wir sprechen ja über Rekorde heute.
Also ja, das stimmt.
Die Zahlen auch dazu. Und 4 Paar Schuhe hast du durchgelaufen.
Ja. Richtig.
Was ich mich da direkt gefragt habe, ist, wie hast du es organisiert? Also ich kenne das von, weiß nicht, wenn Leute in PCT laufen zum Beispiel, dann schicken die sich Päckchen vor an irgendwelche Stellen. Okay, und dann sind die neuen Schuhe schon da. Wie hast du das gemacht?
Genau, so habe ich es eigentlich auch gemacht, zumindest mit meinem ersten Wechselpaar. Da hatte ich mir ein Paket vorgeschickt, wo auch tatsächlich ein bisschen Verpflegung drin war, weil es einfach an einem Punkt war, wo die Versorgung recht schlecht ist. Also genau, das habe ich dann quasi von mir selber ausgepackt nach 2-3 Wochen. Und das dritte und vierte Paar habe ich mir unterwegs gekauft, weil ich aber auch wusste, dass ich durch die ein oder andere Großstadt laufe und die dann auch die üblichen Läden und Modelle haben, also die ich auch getragen habe. Deswegen war das dann gar nicht so problematisch, die auch unterwegs zu bekommen.
Okay, also das war klar, du wusstest, dass du da deine Schuhe bekommst, weil ich meine, das ist, macht ja schon Sinn, wahrscheinlich exakt dasselbe Modell dann zu nutzen.
Ja, das stimmt. Also bestimmt würden andere auch sagen, es wäre praktisch, die vorher mal einzulaufen oder so. Ich habe es halt on the go gemacht, aber es hat ja funktioniert.
Da muss man ja auch, ne?
Genau.
Ja, krass. Normalerweise läuft man den von Norden nach Süden und du bist ihn auch schon mal von Norden nach Süden gelaufen. Das heißt, du warst das zweite Mal schon dort.
Genau.
Und hast ihn jetzt aber andersrum.
Genau. Also der Großteil läuft den von Norden nach Süden. Das habe ich vor 5 Jahren zum ersten Mal gemacht und da bin ich auch in einem ganz normalen Tempo, würde ich sagen, unterwegs gewesen.
Wie lange hast du gebraucht, weißt du noch?
Da waren es etwas mehr als 3,5 Monate, was auch schon eher fix ist. Also ich würde aber jedem auch raten, sich sonst eher Zeit zu lassen. Genau, ich wollte zum einen eine Abwechslung einfach diesmal und zumindest irgendwie einen anderen Blickwinkel. Das fand ich auch ganz gut, dann einfach jetzt, ja genau, dann von Süden nach Norden zu gehen. Und es hatte aber auch so ein bisschen den Hintergrund, dass in Neuseeland im Süden das Wetter früher schlechter wird. Und der südliche Teil ist aber auch, also vom Gelände her, der anspruchsvollere. Also da ist viel mehr, ja, alpineres Gelände, Kraxeleien. Und deswegen dachte ich, ich lasse dann erst diesen etwas schwierigeren und unter Umständen auch nässeren Teil hinter mir und gehe dann quasi nochmal in die Sonne rein. Und eigentlich ist der Plan auch ganz gut aufgegangen. Ich hatte echt Glück mit dem Wetter.
Ja, cool.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen, dass man, das geht mir ja schon bei kleinen Runden so, wenn man die mal andersrum läuft, sieht es schon wieder ganz anders aus.
Total,
so.
Ja.
Und wenn man den Weg schon mal gegangen ist.
Ich glaube auch, das ist eher so ein Mindset-Ding für mich gewesen, so es muss jetzt irgendwie andersrum sein.
Ja, aber kann ich total gut verstehen. Und auch den Gedanken zu sagen, okay, dann habe ich den schwersten Teil schon mal hinter mir.
Ja, ja.
Und weiß, okay, das habe ich jetzt schon mal geschafft und danach wird es ein bisschen entspannter.
Total.
Und es ist auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, was so die Einsamkeit angeht, oder?
Absolut. Also die südliche Hälfte ist echt viel remoter. Also hast du sehr wenig Zivilisation, gerade da, wo man auf dem Trail vorbeikommt. Und vor allem auch viel längere Abschnitte, die man zwischen einzelnen Dörfern hat. Also bei mir waren es jetzt dann in der Regel, ja, 3, 4, 5 Tage, aber du triffst halt wirklich wenige Leute unterwegs, außer die anderen Wanderer, die einem entgegenkommen. Genau, und das ändert sich im Norden dann schon relativ drastisch, finde ich, weil du da einfach deutlich mehr Zivilisation hast, mehr Menschen, die dort leben, ne, dementsprechend auch mehr Einkaufsmöglichkeiten, mehr Unterkünfte, wo man vielleicht mal dann auch sich ein Bett gönnt.
Was liegt dir mehr?
Insgesamt doch eher die Abgeschiedenheit, würde ich sagen. Also zumindest kann ich das für mich sagen, da war ich noch so mehr in meinem eigenen Film drin irgendwie. Nachher, finde ich, habe ich mich so ein bisschen mehr dann ablenken lassen auch. Also sei es jetzt über persönliche Kontakte, weil man auch mehr Empfang hat, vielleicht mehr am Handy ist oder mehr mitbekommt. Und gerade bei so einem Vorhaben fand ich das eigentlich dann aber von Vorteil, wenn man so jeden Tag seinen Stiefel durchzieht und da eigentlich gar keinen Kontakt von irgendwo hat und ja, einfach nur sein eigenes Ding macht.
So ein bisschen sich abschottet.
Ja, und, genau.
Ja, sich auf das konzentriert, was man eben irgendwie vorhat oder sich sein, also aufs Ziel irgendwie konzentriert.
Ja, ja.
Hast du dann unterwegs, hörst du irgendwie Musik, Podcasts oder sowas?
Total viel, ja. Also ich muss natürlich immer ein bisschen schauen, dass mein Handy-Akku am Leben bleibt. Aber also wenn ich kann, höre ich schon sehr viel Musik. Weniger Podcasts, muss ich sagen, weil ich mag es dann auch gern so beim Laufen einfach ein bisschen mitzusingen. Also ich würde sagen, die Hälfte der Zeit fast habe ich wahrscheinlich echt Musik auf den Ohren gehabt.
Ja, wenn man irgendwie 10, 12, 14 Stunden unterwegs ist, dann ja. Braucht man ja auch ein bisschen,
Unterhaltung.
Mentale Beschäftigung.
Genau.
Auch. Thema Ausrüstung. Also, wenn du jetzt sagst, wir hatten gesagt, self-supported, das heißt, du musstest alles selber dabei haben. Und jetzt hast du eben gesagt, da sind dann auch schon mal Tage dazwischen, wo man 4, 5 Tage lang eben jetzt an keinem Ort vorbeikommt oder Supermarkt oder irgendwie sowas. Was war in deinem Rucksack?
Also, ich muss sagen, ich bin da sehr minimalistisch grundsätzlich und hatte natürlich aber auch vor, möglichst wenig Gewicht einfach zu tragen, weil ja, einfach einfacher ist und man auch dadurch schneller ist. Also ich hatte am Ende 5 Kilo nur ohne jetzt Essen und Trinken auf dem Rücken. Und das war also meine Isomatte, also so eine Luftmatratze, ein Quilt statt ein Schlafsack, kein Zelt, sondern nur ein Tarp und eine Unterlage. Das waren so die Hauptausrüstungsgegenstände. Dann halt noch so ein bisschen extra Kram, ne? Sowas wie Elektronik, Erste Hilfe und so weiter. Und ich glaube, ein extra Klamottenset noch, was ich jetzt nicht am Körper hatte. Und das hat so die Hälfte des Rucksacks gefüllt. Und der Rest war dann übrig für Essen. Aber das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge. Und auf jeden zusätzlichen Komfort habe ich ehrlich gesagt verzichtet, was man vielleicht als normaler Wanderer, Wanderin vielleicht noch mit hätte, aber was dann auch eher dazu dient, genutzt zu werden, wenn man halt noch ein paar extra Stunden hat. Und ich war ja wirklich eigentlich nur auf den Beinen. Da wurde dann sich abends ins Bett gelegt und gut ist.
Also Pause und genau, wie du schon sagst, du sprichst zu den Klassen oder klassischen Wander, klassische Wanderin an oder wie ich es auch angehen würde, so, ja, dann hat man mal noch für die Pause und das und setzt sich mal irgendwo hin und genießt die Aussicht und keine Ahnung. Das war jetzt eher nicht so, ne?
Nee, genau. Also ich, ja, manche haben dann vielleicht noch ein E-Book oder ein Spielchen dabei oder vielleicht noch ein extra Set Klamotten, wenn man mal irgendwo einen Pausentag hat oder Schlafklamotten, so, das habe ich alles drauf verzichtet. Auch auf den Kocher habe ich im Übrigen verzichtet. Also ich wusste ja, dass Sommer ist. Ich weiß, dass ich relativ pragmatisch bin, dass mir das warme Essen wahrscheinlich nicht fehlen wird. Und so war es im Endeffekt auch. Also ich habe so ein bisschen Cold Soaking betrieben, nennt man es. Also einfach quasi Trockennahrung in kaltem Wasser aufgelöst. Ja, geht alles, ja, wenn man sich dran gewöhnt, sage ich mal so.
Genau, ihr seht jetzt mein Gesicht gerade nicht so. Das, oh, ja, okay. Aber ja, klar, also ich meine, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, oder ist ja auch verständlich. Also dein Ziel war ja, deinen Rekord aufzustellen und möglichst schnell anzukommen und ja. Dass man dann natürlich auf zusätzliches Zeug verzichtet, ist schon auch klar.
Ja, es hat auch was Befreiendes, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und das kann ich total gut verstehen. Und letztendlich hast du es ja, 54 Tage lang ausgehalten. Also
ja.
Geht ja.
Ja, total.
So, man braucht das ja nicht.
Ja.
Also kein Zelt, hast du gerade schon gesagt. Welche Schlafplätze hattest du? Es waren ja vielleicht unterschiedlich.
Ja, es war sehr unterschiedlich. Also in Neuseeland gibt es zum Glück ein sehr gut ausgebautes Hüttensystem. Gerade auf der Südinsel habe ich das wahnsinnig viel in Anspruch genommen. Also auf der Nordinsel gibt es dann auch gar nicht mehr so viele Hütten entlang des Trails. Aber das sind quasi einfach so Holzblockhütten, unbewirtschaftet logischerweise. Da sind dann Holzplanken drin, vielleicht noch ein Tisch und ein paar Stühle. Und da kann man halt einfach so first come, first serve rein. Selbst wenn die voll ist, machen die Leute meistens irgendwie Platz auf dem Boden, dass du wenigstens ein Dach über dem Kopf hast. Also das habe ich viel genutzt. Und da ich halt wirklich sehr viel gutes Wetter hatte, habe ich ganz oft mich einfach draußen irgendwo hingelegt. Also am Anfang war das so ein bisschen meine Strategie auch, dass ich einfach so lang laufe abends, bis ich keine Lust mehr habe. Und mich dann quasi da, wo ich bin, einfach hinpflanze. Da es da halt so remote war, ging das auch ganz gut. Das war dann im Norden weniger möglich. Da musste man schon gucken, wo man dann am Abend schläft. Mehr vielleicht auf Campingplätze. Und da, muss ich sagen, habe ich dann auch wirklich öfter mal für ein Zimmer bezahlt. Sei es jetzt ein Hostel, ein Motel oder sowas, einfach um ja ein bisschen besseren Schlaf zu bekommen oder mal eine Dusche.
Ja, das ist ja sicherlich auch am Ende. Also wenn man dann mal irgendwie 30, 40 Tage unterwegs war, dann ist man es vielleicht auch irgendwann mal leid, oder? Ne? Freut sich, wie du schon sagst, einfach mal über ein bequemes Bett, eine heiße Dusche.
Ja, genau. Also guter Schlaf wird einfach sehr, sehr wichtig. Und eigentlich kann ich auch ganz gut in der Natur schlafen, aber es ist immer ein bisschen eingeschränkter, ne? Man ist halt mit mehr Lautstärke, mit anderen Leuten, mit nicht der geilsten Matratze. deswegen habe ich mir dann den Luxus auf jeden Fall manchmal gegönnt.
Du hattest also vorher dir keinen Plan gemacht, okay, der erste Tag geht bis dahin, sodass du dir vorher schon Schlafplätze rausgesucht hattest oder irgendwie gesagt hast, okay, morgen die Strecke sind 30 Kilometer, die nächste 50, also 30 ist ja ein Witz wahrscheinlich. 50, 60 oder 70 Kilometer. So war es nicht, oder?
Also ich habe mir kurz vor dem Abflug aus Deutschland tatsächlich zumindest für die Südinsel so eine Art Plan zurechtgestellt. Aber ohne jetzt wirklich da sehr viel Research reinzustecken, muss ich sagen, ich habe einfach für mich selber mal durchgezählt, wie viel Kilometer oder was sind realistische Abschnitte, damit ich in, ja sagen wir mal, 25 bis 30 Tagen die Südinsel durch habe. Und der Plan ist auch eigentlich ganz gut aufgegangen, auch wenn ich zum Beispiel da so Höhenmeter oder ja, wie das Gelände an dem Tag ist, eigentlich wenig berücksichtigt habe. Ja, da bin ich so ein bisschen blauäugig naiv vielleicht, aber ich mag das auch meistens lieber einfach reinzugehen, weil ich weiß ja eh, ich werde den Teil laufen und dann hilft es mir manchmal gar nicht viel besser, mich dann vorher verrückt zu machen und zu wissen, ja, das ist jetzt aber ein besonders schwieriger Abschnitt oder besonders langsam oder so. Klar, an manchen Stellen macht das Sinn, aber ja, also ich wusste ungefähr, wo ich landen will, aber hatte trotzdem auch durch halt das Pensum, was ich gelaufen bin, ein bisschen Flexibilität. Also wenn ich ein Dach über dem Kopf haben wollte, dann konnte ich das im Prinzip auch einrichten. Dann bin ich halt noch ein paar Kilometer weiter zur nächsten Hütte gelaufen.
Wie hast du dich navigiert? Ist der Weg gut ausgeschildert oder was hast du genutzt zur Navigation?
Der ist grundsätzlich durchmarkiert. Es gibt halt so eine Wander-App. Da kannst du jegliche Trails runterladen und die hast du dann als Offline-Maps quasi.
Du darfst Namen nennen.
Far Out heißt die. Früher Gathook. Da sind auch die ganzen anderen großen Trails vorhanden, also hunderte Trails. Ne? Da kriegst du dann wirklich die GPS-Daten und folgst quasi ähnlich wie bei Google Maps einfach so einer Linie, die, was halt eben aber auch alles offline funktioniert.
Das ist wie bei Komoot in
Norden. Genau, im Prinzip ja. Genau, ansonsten ist der Trail schon eben durchmarkiert, aber es gibt durchaus auch viele Abschnitte, entweder wenn man sich wirklich da durch den Busch kämpfen muss, irgendwie riesige Flussbetten hat oder über der Baumgrenze ist, wo man so ein bisschen suchen muss. Also wäre schon praktisch, irgendwas zum Navigieren dabei zu haben, ja. Aber es war insgesamt, ist es ganz gut, würde ich sagen. Da gibt es deutlich schlechter beschildertere Trails.
Ja, ich meine, gut, du bist denn jetzt eh auch schon mal gelaufen vorher und auch sonst setzt man sich ja schon mal so ein bisschen damit auseinander.
Absolut, ja. Ja, man kriegt da auch so ein Gespür für irgendwann, ne? Wo, also was jetzt vielleicht eher die Abzweigung ist und was weniger nach Trail aussieht.
Gut, du bist also einfach losgelaufen und hast dich so ein bisschen überraschen lassen, von dem was kommt. Wie sah denn dann so ein Trail-Tag bei dir aus? Also wir wissen schon, du warst ziemlich lang auf den Beinen, hast jetzt nicht großartig Pausen gemacht. Also du bist einfach, was, morgens früh aufgestanden, losgelaufen, bis du dich wieder hingelegt hast.
Also ganz platt ausgedrückt könnte man das so sagen, ja. Ich bin meistens mit dem Tageslicht losgelaufen und habe auch oft versucht, mit Anbruch der Dunkelheit dann den Tag zu beenden, auch wenn das ganz oft auch nicht passiert ist und ich wirklich noch in die Nacht reingelaufen bin. Nee, genau, Pausen waren eigentlich nicht drin. Ich habe auch wenig so Essenspausen irgendwann gemacht. Ich habe dann viel so Sachen gekauft, die man auf dem Weg beim Gehen zu sich nehmen kann. Also ist jetzt nicht irgendwie Stunde Mittagspause passiert oder sowas. Aber man muss sagen, der Trail ist wirklich, also von denen, die ich so kenne, mit einer der diversesten, die es so gibt, oder das ganze Neuseeland wahrscheinlich. Also man hat schon jeden Tag irgendwelche anderen Herausforderungen vor sich. Das ist selten jetzt einfach ein Spaziergang, wo man dann gedankenfrei 10 Stunden irgendwie vor sich hinläuft. Ja, also ganz oft, wie gesagt, gibt es Flüsse zu überqueren, gibt es irgendwie durch Gebüsch zu müssen, durch eine Kuhherde, über halt irgendwelche Gipfel und Boulder und solche Sachen. Also man hat schon was zu tun und muss sich auch aufs Wandern oft konzentrieren einfach und wo man seine Füße hinsetzt. Klar, manchmal gibt es dann auch irgendwie längere Straßenabschnitte, die einfach dann auch mal langweilig sein können. Aber das war der Alltag, ja. Ich bin um 6 losgelaufen und um 8, 9, 10 plus minus abends angekommen, habe mein Camp aufgebaut und bin schlafen gegangen. Es hört sich langweilig an, aber es war durchaus ja, sehr, sehr facettenreich auf jeden Fall, was einem halt unterwegs so passiert. Und da war auch jeder Tag dann anders. Ne?
Also langweilig hört sich nicht an, anstrengend, würde ich sagen.
Ja.
Das wäre jetzt die Wahl, meine Wortwahl. Was war mental die größte Herausforderung für dich?
Gute Frage. Ich würde sagen, das war so ein bisschen ein Prozess. Also ich bin in die Wanderung gestartet mit echt richtig High Spirits. Ich hatte total Lust. Ich war richtig gut drauf und so war es auch eigentlich die ersten Wochen komplett. Ich kann nicht mal sagen, da hat sich das Wandern auch oft gar nicht so schwer angefühlt. Das hört sich jetzt vielleicht für einen normalen Menschen schwierig an, aber da bin ich gerne 60 Kilometer am Tag gelaufen. Das hat mir einfach Spaß gemacht und ich hatte total viel Energie. Ich habe das Gefühl, so im Norden, also zum einen kamen dann irgendwie so in der Mitte die ersten Wehwehchen auf. Da hatte ich mal kurz irgendwie eine anfangende Magenschleimhautentzündung. Dann sind viele Blasen passiert, da wo es dann wirklich ich körperlich mal kurz ein bisschen Zweifel hatte, wie gut das alles ist. Also es hat sich alles wieder aufgelöst, so schlimm war es dann zum Glück nicht. Aber dazu kam dann einfach, dass der Trail sich doch echt verändert hat. Im Norden hast du wirklich deutlich mehr Straßenabschnitte. Zum einen ist es halt einfach ein bisschen öder, zum anderen ist es wirklich für die Füße der Horror manchmal, wenn du 20, 30 Kilometer oder mehr über Asphalt läufst. Und wie ich eben schon angedeutet hatte, irgendwie habe ich mich so mehr ablenken lassen. Ich hatte irgendwie mehr Kontakt zur Außenwelt und habe gemerkt, dass mir das gar nicht so gut tut. Und aber als ich mich dann wieder mehr auf mich und mein Vorhaben konzentriert habe und mal so ein bisschen rausgezoomt habe, weil das ist auch ganz schwierig, ne? Man gelangt in so einen Trott hinein und ich habe irgendwann gar nicht mehr begriffen, dass ich eigentlich gerade was vielleicht für andere Leute Außergewöhnliches mache, sondern es wird einfach zur totalen Gewohnheit. Und wenn man da mal wieder so ein bisschen versucht, das Verhältnis zurückzugewinnen, dann geht es auch mental wieder besser. Aber ich muss sagen, am Ende, ich war schon dann auch ready, das fertig zu sein. So ganz am Ende, die letzten Tage, kamen dann auch noch andere Fußproblemchen dazu, einfach wirklich von diesen vielen langen Asphaltstrecken. Und dann hat aber auch trotzdem da auch die Vorfreude überwiegt. Also es war schon ein bisschen up and down. Zwischendurch habe ich echt viel so, also man hat ja einfach super viel Zeit zum Nachdenken und da kommen dann Themen auf, wo man einfach teilweise dann Stunden oder tagelang drüber nachdenkt und viele Emotionen auch hochkommen können. Und das ist aber, dann finde ich eigentlich das beste Ventil, irgendwo in der Natur zu sein, wo man halt dann ja für sich ist, aber auch solchen Gefühlen einfach mal Raum geben kann und freien Lauf lassen kann. Und das hat ein der Hinsicht dann, finde ich, auch eher geholfen. Auch wenn, ne, es wäre gelogen, wenn das jetzt alles super easy peasy gewesen wäre. Ich hatte schon auch schlechte Momente mental, aber es gehört alles dazu, ja.
Ja, das glaube ich. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, so dass das natürlich, also wenn man 54 Tage unterwegs ist und ja körperlich krasse Sachen leistet, dass das natürlich auch mental sich auswirkt und ja. Wenn man da, wie du sagst, auch mal tagelang vielleicht alleine unterwegs ist, obwohl du ja sagst, okay, das war eigentlich der Abschnitt, der mir besser getan hat, aber dann eben den Kontrast zu sehen, wie verändert sich es dann auch für mich, wie verändere ich mich oder so, oder meine Gedanken, wenn ich plötzlich wieder unter Leuten bin und Anschluss habe, ja, das ist schon...
Absolut. Und gerade bei eben so einem Vorhaben, wie ich es jetzt gemacht habe, gibt es ja auch irgendwann dann kopfmäßig eigentlich kein Zurück mehr. Also ich sag mal, auf einem normalen Thru-Hike, wenn man dann mal eine schlechte Phase hat, dann kann man ja auch einfach entscheiden, gut, ich bleib heute im Bett liegen und lauf morgen weiter. Also unter Umständen, wenn man gerade in einem Dorf ist oder so. Oder kann das Tempo anpassen, kann sich einfach mal Zeit für andere Dinge nehmen oder so. Und so ein bisschen hatte ich ja schon natürlich diesen Druck im Kopf, dass das bei mir eigentlich nicht möglich ist. Es hat mir auch da eigentlich noch Spaß gemacht. Es war jetzt nie so ein Zwang, morgens wieder aufzustehen. Aber trotzdem, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann auch bist, nee, ich zieh das jetzt auf jeden Fall durch.
Ja, klar. Da packt dann der Ehrgeiz, ne?
Und ja, total.
Total verstehe. Aber es hilft natürlich dann, wie du schon auch sagst, am Ende so bei den letzten Tagen zu sagen, okay, gut,
ist jetzt vielleicht gerade wirklich schwierig und körperlich bin ich jetzt auch irgendwie ein bisschen angeschlagen vielleicht, aber ich ziehe es jetzt durch. So, ja. Das hilft natürlich dann auch.
Ja, das muss man schon wollen. Also das sage ich immer so. Ja, ich glaube, also, körperlich gibt es bestimmt auch andere Menschen, die zu sowas in der Lage sind. Aber ich glaube, das ganze Mental Game ist wirklich echt die halbe Miete, weil es wirklich einfach so Willenskraft ist. Und wie gesagt, die wenigsten Leute haben, glaube ich, einfach Lust auf sowas, was auch völlig okay ist.
Genau, das glaube ich auch. Also man kann sich mental durch ganz viele Situationen durchbringen oder seinen Körper, wenn man möchte.
Ja.
Ich glaube auch, das ist immer da, der Kopf ist da der entscheidende Teil. Klar, wenn ich jetzt mir ein Bein gebrochen habe, dann ist es auch egal, was ich, wie gut es mir mental geht, das geht es mir dann eh nicht mehr. Aber als Frau kommt mir immer der erste Gedanke natürlich, was so Periode ist ja das, was einem natürlicherweise begegnet. Gut, jetzt weiß ich nicht, da, wenn man die Pille nimmt oder was, begegnet sie einem auch nicht.
Witzig, dass du fragst. Also insgesamt fand ich es eh mit einem der spannendsten Aspekte, die ganzen Veränderungen in meinem Körper zu beobachten. Denn da passiert natürlich wahnsinnig viel. Meine Periode ist zum ersten Mal in meinem Leben ausgeblieben.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht.
Ja,
dein Körper hatte anderes zu tun.
Ja, total. Aber das muss man dann auch einfach so sehen, weil klar, die erste Reaktion könnte auch sein, okay, was ist jetzt hier passiert? Aber ich habe, also meine Schwägerin ist Ärztin, mein Bruder auch, und die waren so ein bisschen meine Medical Assistants für jegliche Wehwehchen, die ich so unterwegs hatte. Und sie habe ich dann halt direkt gefragt oder gesagt, so, ne, so und so ist es. Muss ich mir gerade irgendwie Gedanken machen oder nicht? Und ihre erste Reaktion war auch so, nee, das ist ein Schutzmechanismus vom Körper, der priorisiert gerade einfach andere Sachen. Die Anstrengung, die Umstände, dein Körper soll jetzt gerade nicht, ne, du sollst jetzt kein Kind kriegen gerade, so ungefähr. Und das Gleiche hat mir dann tatsächlich, also als ich jetzt wieder zurück war, war ich dann auch mal wieder bei meiner Frauenärztin und die hat genau das Gleiche gesagt. Also sie meinte auch, das ist schon immer so gewesen. Frauen, die auf der Flucht sind, die irgendwie im Krieg sind oder sowas, ne, die bekommen einfach öfters ihre Tage dann nicht. Und das ist einfach eine natürliche Reaktion des Körpers und nichts, wo ich mir jetzt hätte in dem Falle Gedanken drüber machen müssen. Also für einen Trail fand ich es natürlich auch sogar ganz angenehm.
Dann ich wollte gerade sagen, es ist ja auch ganz praktisch in dem
Problem
Moment.
Weniger. Und solange das halt jetzt eben kein Dauerzustand ist, gab es da jetzt keinen Grund zur Sorge. Und jetzt ist auch wieder alles normal.
Ja, krass. Ich finde es immer wieder faszinierend.
Ja, total. Also das alles mitzuerleben war wirklich, wirklich spannend.
Ja.
Und ich hatte natürlich auch, also das spielt da glaube ich auch mit rein, einfach schon relativ krassen Gewichtsverlust, ne? Und auch, ne, je weniger man wiegt, desto höher sind, glaube ich, die Chancen dann manchmal, dass eben sowas wie die Periode dann ausbleibt.
Wie viel Gewicht hast du verloren?
Boah, ich glaube, zu jetzt waren es sicherlich 10 Kilo Unterschied. Also ich war...
Und du sitzt mir gegenüber, du bist jetzt nicht, also bist sehr schlank und schmal. Und
ja, genau, also war ich auch schon immer, aber da machen echt ein paar Kilo dann wahnsinnig viel aus und ich war so skinny, wie ich mich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also jegliches Körperfett war einfach verflogen, also es war so wahrscheinlich 0% Körperfett, ganz viele Muskeln und ich sah wirklich aus, es war schon ein bisschen gruselig fast zwischendurch, obwohl ich wirklich den ganzen Tag gegessen habe, aber ich habe halt teilweise, ne, so bis zu 10.000 Kalorien am Tag verbrannt und versucht, das mal wieder reinzukriegen. Das ist wirklich eine Herausforderung und ich habe es versucht und so nach der ersten Hälfte ging es dann auch besser, also zum ersten, weil ich besseren Zugang zu essen hatte und kalorienreichere Sachen, aber ja, zwischendrin war es echt auf dem All-Time-Low. Aber wie gesagt, es ging jetzt auch schnell danach, dann alles wieder drauf zu kriegen, ehrlich gesagt.
Ja, zum Glück.
Ja,
also,
ja, genau.
Und auch das ist ja faszinierend, ne? Wie der Körper dann so reagiert und
total,
so in der Lage ist.
Ja.
Gut, körperliche hatten wir jetzt schon, hattest du gesagt, klar, krasser Gewichtverlust, dann war mal was mit den Füßen und ich weiß nicht, was gab es noch so?
Ja, also so eine Sache, irgendwann wurde ich zwischendurch von irgendeinem Insekt gebissen. Also es war entweder eine Spinne wahrscheinlich oder eine Wespe und hatte eine wahnsinnig dicke Wade, die mich wirklich 3 Tage komplett ausgebremst hat. Also ausgebremst heißt in dem Falle, konnte ich nur so 20, 30 Kilometer am Tag laufen. Aber das war wirklich komplett angeschwollen. Ansonsten... Ja, ganz am Ende halt eben die Fußprobleme, aber sonst hatte ich echt Glück und da muss ich auch einfach sagen, bin ich meinem Körper extrem dankbar, weil der einfach super robust ist, offenbar. Es gibt halt viele Menschen, die schon mal per se Knieprobleme oder Rückenprobleme oder irgendwas haben und da habe ich einfach echt Glück gehabt, weil mein Körper wirklich viel, viel mitmacht.
Du kommst aus der Leichtathletik irgendwie auch, oder? Also dein Körper ist es schon auch gewohnt?
Genau, also ich habe über 10 Jahre meines Lebens Leichtathletik gemacht und auch ich war schon immer sehr, sehr sportlich, aber jetzt nie in dem Ausmaß. Ne? Das ist natürlich ein anderes Extrem.
Ja gut, aber ich glaube, das ist auch einfach so eine, also ich kann mir das jetzt für meinen Körper nicht vorstellen. Das ist ja gut, man kann sich da vielleicht hintrainieren. Aber ich glaube, das ist einfach so eine körperliche, ja, die Konstitution, die man so hat. Und manche Körper sind da eben für ausgelegt, jetzt mal in Anführungsstrichen. Oder da fällt es leichter, solche Sachen zu absolvieren.
Ja, total. Und ich mag es ja auch dann, an meine Grenzen zu gehen. Also eben gerade so im Bereich Laufen und Wandern war ich schon immer ambitioniert. Und dann dachte ich mir halt irgendwann, vielleicht ist mein Körper einfach dafür gemacht, ich muss das jetzt ausnutzen.
Ja, und wann, wenn nicht jetzt, ne?
Ja, so. Genau. Ja, offenbar ist man ja auch so mit um die 30 oder vielleicht sogar in die späten 30er rein so an seiner Peak, was Ausdauer angeht. Mhm. Also andere Sportarten, da ist es, glaube ich, früher, aber eben gerade so diese ganzen Ultraläufer, Läuferinnen, Trailrunner, die sind meist, oder auch MarathonläuferInnen, die sind meistens irgendwie in ihren 30s.
Okay. Das ist so was, womit ich mich überhaupt nicht auskenne, muss ich ehrlich sagen, was so gar nicht bei mir auf dem Plan steht. So, ja, Langstreckenwandern finde ich schon auch spannend. Auch mal so einen ganzen Trail von vorne bis hinten durchzugehen, hätte ich schon auch mal Bock zu. Aber natürlich jetzt eher nicht auf Zeit.
Ja, ja, das ist ja dann auch ein komplett anderes Vorhaben. Mhm. Ich würde auch sagen, dafür muss man jetzt nicht perfekte Grundsportfitness mitbringen. Also da habe ich wirklich von A bis Z schon alles auf den Trails gesehen und das ist so ein Learning by Doing. Mhm. Ja, dann fängst du halt mit deinen 10 Kilometern pro Tag an und am Ende schafft man dann trotzdem mal mehr. Mhm. Aber da gibt es gar keinen, ne, irgendwie Standard, der da gegeben sein muss, überhaupt nicht.
Genau, wichtig ist einfach losgehen, denke ich.
Genau, auch da wieder einfach, solange man Lust darauf hat und das will, dann schafft es jeder unter eigentlich jeden Voraussetzungen.
Du beschäftigst dich sowohl beruflich als auch im Rahmen deines Studiums mit dem Thema, du hast, sagen wir nochmal, Anthropologie.
Genau, studiert. Sozial- und Kulturanthropologie bzw. Ethnologie im Bachelor und Master und jetzt eben meine Promotion angefangen.
Zum Thema?
Zum Thema Fernwandern, richtig.
Was genau möchtest du herausfinden?
Ja, das hatte jetzt wenig eigentlich mit meinem FKT-Versuch zu tun, sondern meine Hauptforschung dahingehend ist eigentlich schon passiert und ist auch eher darauf konzentriert, was jetzt ein normaler Thru-Hike ist. Und da hat es mich halt einfach von Anfang an wahnsinnig fasziniert, herauszufinden, warum sich Menschen dazu entscheiden, überhaupt eine Fernwanderung zu machen und vor allem, was sie für einen Prozess durchlaufen, weil es ja in der Regel doch eine Sache von mehreren Monaten ist. Und das ist aber auch ein total wachsendes Phänomen ist. Also jedes Jahr gibt es mehr Menschen, die sich für jegliche Fernwanderwege interessieren. Es entstehen auch immer mehr Wege. Also das ist ganz spannend zu beobachten. Und dahingehend dann halt auch gleichzeitig eigentlich so ein bisschen die Feststellung, dass so das Bedürfnis aus dem Alltag rauszuwollen, vielleicht auch aus einem städtischen Leben oder so, mal was anderes zu erleben, diese typische in Anführungszeichen Auszeit zu wollen, dass das irgendwie so ein, ja, Bedürfnis zumindest unserer, sage ich mal, westlich geprägten Welt ist. Das geht natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber man stellt schon fest, dass bei ganz vielen Wanderern und Wanderinnen die Motivation ist eben, okay, ich brauche eine Auszeit, ich brauche mal Zeit zum Nachdenken, ich möchte mal was anderes erleben in die Natur und das ganz oft auch so nach großen Ereignissen passiert, sei es jetzt, wenn man irgendwie ein Studium abgeschlossen hat, Renteneintritt oder vielleicht auch irgendwas passiert ist im Leben, dass man vielleicht eine Trennung hinter sich hat, einen Verlust oder so. Das sind ganz oft die Punkte, wo sich Menschen dann eben dazu entscheiden, so jetzt brauche ich mal Zeit für mich oder eine Horizonterweiterung oder so. Und das ganze Thema hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich darüber meine Forschung machen konnte.
Spannendes Thema. Wie hast du deine Daten gesammelt? Also hast du die Leute auf dem Trail angesprochen?
Tatsächlich, ja. Also in der Ethnologie ist es eh üblich, halt ganz viel zum einen teilnehmende Beobachtung zu machen. Das war dann auf dem Appalachian Trail vor 2 Jahren der Fall. und halt ganz viele Interviews zu führen. Also tatsächlich ist es dann einfach so gewesen, dass ich selber auf dem Trail war und alle möglichen Menschen um mich herum ein- oder mehrfach interviewt habe, deren Weg so ein bisschen mitbegleitet habe, die teilweise vorher und im Anschluss gesprochen habe, sodass man so ein Gesamtbild davon bekommt.
Cool, spannend. Wann kann man es lesen?
Ja, setz mich nicht unter Druck. Es wird wahrscheinlich, sage ich mal, noch ein, zwei Jährchen dauern.
Okay, du musst ja auch zwischendurch noch mal ein bisschen wandern gehen. Hast du schon den nächsten Trail?
Ja, ich mache das auch Halbzeit, muss man sagen. Okay. Es gibt andere, die promovieren Vollzeit. Ich habe noch einen Job nebenbei, deswegen dauert es vielleicht einen Ticken länger. Und ja, wie du sagst, ich habe natürlich auch andere große Pläne. Im Moment möchte ich wirklich eigentlich total viel draußen sein und laufen und wandern und merke auch selber, wie man das aber dann wirklich in den Tagesplan einbauen muss. Das frisst einfach Zeit, ne? Selbst wenn man nur mal kurz eine Runde joggen möchte. Und natürlich auch irgendwann wieder mal größere Projekte, aber ich denke, für dieses Jahr werden es eher die kleineren Trails sein hier in der Umgebung. Ein paar so Ultra-Events wollte ich auf jeden Fall mitnehmen und bevor es dann wieder auf einen langen Fernwanderweg geht, muss ich vielleicht noch ein bisschen mal wieder Zeit und Geld sammeln.
Ja, du bist ja jetzt auch gerade, wie lange bist du jetzt schon zurück wieder?
7 Wochen ungefähr.
Das ist ja noch nicht so lang. Hast du das Gefühl, dass dein Körper wieder komplett auf Null ist sozusagen?
Komplett nicht. Also ich hatte aber so die ersten 3 Wochen danach war es wirklich ganz schlimm. Das war, also mein Körper war einfach komplett eingerostet. Ich konnte keine 2 Sekunden im Schneidersitz sitzen. Also ich habe mich auch sehr wenig bewegt, weil ich eben diese Fußverletzung ausheilen lassen wollte. Aber ich hätte mich zumindest mal dehnen sollen zwischendurch. Also ich bin aufgestanden vom Sofa und wirklich wie so eine alte Frau gegangen. Ganz furchtbar. Aber ja, jetzt seit ein paar Wochen habe ich auch wieder angefangen zu laufen. Und jetzt fühlt sich alles ein bisschen geschmeidiger an, würde ich sagen. Fühlt sich fast wieder an wie normal.
Ja, es dauert schon, ne?
Es dauert schon, ja. Auf jeden Fall. Es ist ja auch eine Ausnahmesituation für den Körper. Und direkt danach war es eigentlich auch okay. Aber mit eben dann so ein bisschen Abstand merkt man erst, was auch der Körper alles sich zurückholen muss und wie viel Regeneration da eigentlich passieren muss.
Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Frauen auf dem Trail zum Beispiel auch oder Frau sein auf dem Trail. Wie vielen Frauen bist du begegnet? Gleicht sich's aus? Sind es so viele Frauen wie Männer da unterwegs?
Ich würde sagen, es ist ungefähr ausgeglichen. Die allermeisten gehen tatsächlich auch alleine los. Also sowohl Frauen als auch Männer. Klar, da ist auch öfters mal irgendwie Pärchen dann dabei. Oder seltener mal vielleicht Freunde oder sowas. Aber was halt eigentlich ganz automatisch passiert, ist, dass man nach einigen Tagen meistens schon wie so eine Art, nennt sich Trail Family, sich aufbaut und dann eigentlich die wenigsten bleiben alleine von Anfang bis Ende auf dem Trail. Ne? Also man trifft dann halt so viele Gleichgesinnte unterwegs und merkt so, ach, wir haben das gleiche Tempo, wir verstehen uns gut, sodass sich dann immer so kleine Gruppierungen eigentlich bilden.
Gab es Situationen auf dem Trail, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie uncool?
Hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, zum einen ist Neuseeland da ein ganz gutes Land, um auch als Frau alleine sich da jetzt nicht den Riesenkopf machen zu müssen. Also zum einen ist es eh sehr dünn besiedelt, zum anderen hat man jetzt blöd gesagt, aber eigentlich schon das Gefühl, dass da einfach alle so nett und offen sind. Das ist ein wahnsinnig gastfreundliches Land. Also ich bin da wirklich sehr selten irgendwie komischen oder zwielichtigen Leuten begegnet. Aber also was ich ganz oft höre, hast du keine Angst alleine als Frau? Und das halt meistens eben von Personen, die nicht auf dem Trail sind, logischerweise. Mhm. Ja, da merkt man eigentlich, was für Ängste in der Gesellschaft oder vielleicht gerade dann unter Frauen auch verankert sind. Und wie die teilweise dann auch auf einen projiziert werden. Also ich würde mich als sehr unängstliche Person bezeichnen, aber dann fängt man manchmal auch an, sich Gedanken zu machen, wenn einen ständig jemand fragt, so hast du keine Angst? Und dann denke ich mir so, sollte ich jetzt gerade Angst haben? Weil eigentlich habe ich es nicht. Ne? Man muss natürlich einen gesunden Menschenverstand mitbringen und Respekt für jegliche Situation und die Natur und so weiter, ne? Und auf sein Bauchgefühl hören, wie in allen Situationen aber. Aber ich hatte auf dem Trail, also weder in Neuseeland noch in den USA, vielleicht ja noch eher mal ein paar verrückte Leute rumlaufen, hatte ich jetzt Situationen, wo ich wirklich dachte, ich bin gerade in einer gefährlichen Situation.
Umso besser.
Ja.
Was würdest du Frauen raten, die jetzt sagen, okay, vielleicht nicht gleich Fastest Known Time, aber ich möchte mal eine lange Langstreckenwanderung wirklich machen. Wie gehe ich es an? Oder gibt es einen
Go for it auf jeden Fall. Also das ist die erste und einfache Antwort. Wie ich auch schon gesagt habe, ne, es bedarf gar nicht unbedingt immer einer kompletten Durchplanung des ganzen Trails. Natürlich muss man wissen, worauf man sich einlässt, aber fast ausnahmslos alle Menschen, mit denen ich so auf dem Trail gesprochen habe, haben das als wahnsinnig bereichernde Erfahrung für sich selbst erlebt. Und ich glaube auch, dass eben gerade, wenn man als Frau alleine auf dem Trail unterwegs ist, das super empowernd für einen selber sein kann, ne? Weil man einfach, also selbst bei mir jetzt, auch wenn das nicht mein erster Trail war, habe ich wieder danach gemerkt, so, boah, ich habe was geleistet, ich kann da stolz drauf sein, so, das ist was Tolles und ich habe das alleine geschafft, so. Von daher immer wirklich go for it. Wer Lust darauf hat, der wird das auch auf jeden Fall hinkriegen. Und das ist ein wahnsinnig intimer Prozess mit sich selbst, mit der Umwelt, mit anderen Menschen, die man trifft und sich einfach mal da rausstürzt in ein Szenario, was man so sonst nie hätte.
Ja, das finde ich auch so wichtig. Das sage ich halt auch immer, wenn es ums Alleinereisen geht. Man gewinnt eigentlich nur. Ja. Ja, du kannst nur gewinnen irgendwie an Selbstbewusstsein, an Selbstvertrauen oder auch einfach, dass es du am Ende weißt, okay, ist das was für mich oder nicht? Also du hast jetzt Neuseeland, okay, zweimal bist du den Trail gelaufen, dann warst du in den USA auf dem
Appalachian Trail.
Genau. Hast du Wege in Europa gemacht?
Kürzere, also mein allererster Trail noch vor dem ersten Mal in Neuseeland war der Fisherman's Trail in Portugal. Fand ich auch wahnsinnig schön, also landschaftlichen Traum und gerade auch für Anfänger und Anfängerinnen total geeignet. Also das kann ich echt empfehlen und sonst wirklich eher kleinere, muss ich sagen, so hier in der Umgebung. Aber da stehen auf jeden Fall noch einige auf meiner Liste, auch von den längeren. Also was wie der Kungsleden, GR20, also diese ganzen GRs, ne? Da gibt es ja noch ewig viele Wege, man bräuchte halt viel mehr Zeit.
Das muss auch Geld verdient werden, ne?
Richtig.
Man kann dir auf Instagram folgen.
Ja.
Also herzlichen Glückwunsch nochmals zu dieser Leistung.
Vielen Dank.
Krass, eine krasse Leistung, kannst du super stolz auf dich sein. Und ich bin gespannt, ich möchte mit dir sprechen bei der nächsten, beim nächsten Rekord.
Danke sehr, ja.
Und ja, bin gespannt, was da noch so kommt von dir.
Vielen lieben Dank.
Super, du hast bis zu Ende gehört. Dir hat die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung. Noch mehr Infos rund ums Alleinereisen findest du auf thefemaletraveler.de. Bis zum nächsten Mal.